bin weder dafür noch dagegen. Ganz im Gegenteil. So lautet ein schweizerisches Sprichwort. Die Schweiz gilt als neutrales Land und hat eine lange Tradition als Friedensstifter für internationale Konflikte. Und genau darum soll es heute im Rahmen unserer Predigtreihe gehen. Nicht um die Schweiz natürlich, sondern um Friedfertigkeit und Vergebungsbereitschaft. Nachdem wir uns im letzten Jahr zuerst mit der Gemeindevision und dem Thema Gemeindekultur beschäftigt hatten, lag der Schwerpunkt monatlich bei einem biblischen Wert. Im Oktober war es die Dankbarkeit und dann hatten wir im November die Ehrlichkeit und die Authentizität. Und im Dezember, letzten Monat, war die Gastfreundschaft das Thema und Offenheit Fremden gegenüber. In diesem Monat wollen wir uns verstärkt mit der Thematik der Friedfertigkeit und Vergebungsbereitschaft auseinandersetzen. Zwei Begriffe, die, wie wir sehen werden, sehr eng zusammenhängen. Dazu wollen wir uns eine Geschichte aus der Bibel anschauen, uns insbesondere das Verhalten einer Frau, von klarem Verstand und schöner Gestalt, wie sie beschrieben wird. Wir finden diese Erzählung im 25. Kapitel des ersten Buches Samuel. Dieses Ereignis geschieht in einer Zeit, wo David als Gesalbter und zukünftiger König Israels vor Saul fliehen und dafür oft in der Wüste leben muss. Dieser Text wird uns jetzt von einigen aus der Jugend vorgelesen. Genau, nun die Mikros an noch. Genau, wir hören jetzt den Text.
Und Samuel starb, und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage, und sie begruben ihn in seiner Heimat in Rama. Da machte sich David auf und zog hinab in die Wüste Paran. Nun war da ein Mann in Maon, der seine Tätigkeit in Karmel hatte. Und der Mann war sehr vermögend und hatte 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Der hielt sich gerade in Karmel auf, um seine Schafe zu scheren. Der Name des Mannes aber war Nabal und der Name seiner Frau Abigail. Sie war eine Frau von klarem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun, und er war ein Kalebiter. Und David hörte in der Wüste, dass Nabal seine Schafe schor. Da sandte David 10 junge Männer aus und sagte zu den jungen Männern:
Geht nach Karmel hinauf, und wenn ihr zu Nabal kommt, fragt ihn in meinem Namen nach seinem Wohlergehen und sagt so: Lebe lange, Friede sei mit dir und Friede mit deinem Haus und Friede mit allem, was dein ist. Ich habe gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und nicht das Geringste ist von ihnen vermisst worden all die Tage, die sie in Karmel gewesen sind. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Lass die Leute in deinen Augen Gunst finden, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib nun deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet.
Als die Männer Davids hinkamen, redeten sie mit Nabal all diese Worte im Namen Davids und warteten dann ab. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sagte:
Wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es viele Knechte, die ihrem Herrn davonlaufen, ein jeder seinem Herrn. Und ich sollte mein Brot und mein Wasser nehmen, mein Geschlachtetes, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und es den Männern geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind?
Und die Leute Davids machten sich wieder auf ihren Weg und kehrten zurück. Als sie ankamen, berichteten sie ihm, was alles geschehen war. Da sagte David zu seinen Männern:
Es gürtete sich jeder sein Schwert um.
Und jeder gürtete sich sein Schwert um, und auch David gürtete sich sein Schwert um. Und sie zogen hinauf hinter David her, etwa 400 Mann, während 200 bei dem Tross blieben. Aber einer von den Leuten berichtete der Abigail, der Frau Nabals:
Siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn zu grüßen. Aber er hat sie angeschrien. Und doch sind die Männer sehr gut zu uns gewesen. Wir sind nicht belästigt worden und wir haben nicht das Geringste vermisst, alle Tage, die wir mit ihnen umhergezogen sind, wenn wir auf dem Feld waren. Sie sind eine Mauer um uns her gewesen, bei Tag und bei Nacht. Alle die Tage, die wir mit ihrer, in ihrer Nähe waren und die Schafe weideten. Und nun erkenne und sieh zu, was du tun kannst. Denn das Unglück ist gewiss über unseren Herrn und über sein ganzes Haus beschlossen. Und er ist ein bösartiger Mensch, dass man ihn nicht mit ihm reden kann.
Da eilte Abigail und nahm 200 Brote, zwei Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, 5 Maß Röstkorn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und sie sagte zu ihren Knechten,
geht vor mir her, siehe, ich komme hinter euch her.
Aber ihrem Mann Nabal sagte sie nichts davon. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabritt, siehe, da kamen David und seine Männer ihr entgegen, sodass sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht,
fürwahr, umsonst habe ich alles behütet, was diesem Menschen in der Wüste gehört, sodass nicht das Geringste vermisst wurde von allem, was er hatte. Und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. So tue Gott den Feinden Davids und so füge er hinzu, wenn ich von allem, was ihm gehört, bis zum Morgen einen übrig lasse, der männlich ist.
Als Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel herab, fiel vor David auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder. Sie fiel ihm zu Füßen und sagte,
auf mich allein, mein Herr, falle die Schuld, lass doch deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, ärgere sich doch nicht über diesen boshaften Menschen, über Nabal. Denn wie sein Name, so ist er. Nabal ist sein Name und Torheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier, nun ist das Segensgeschenk, das deine Magd meinem Herrn gebracht hat, das den Leuten gegeben werde, die im Gefolge meines Herrn ziehen. Vergib doch deiner Magd die Anmaßung. Denn sicher wird der Herr meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kämpfe des Herrn kämpft. Und möge dein Leben lang nichts Böses an dir gefunden werden. Und ist ein Mensch aufgestanden, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so möge das Leben meines Herrn eingebunden sein in das Bündel der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten über Israel bestellt. So wird dir, meinem Herrn, das kein Anstoß und kein Vorwurf des Herzens sein, dass du ohne Ursache Blut vergossen habest und dass mein Herr sich mit eigener Hand geholfen habe. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so denke an deine Magd.
Und David sagte zu Abigail,
gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat. Und gepriesen sei deine Klugheit und gepriesen seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Aber so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der mich bewahrt hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht eilends entgegengekommen wärest, so wäre dem Nabal bis zum Morgenlicht nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben.
Und David nahm aus ihrer Hand, was sie ihm mitgebracht hatte, und sagte zu ihr,
zieh in Frieden hinauf in dein Haus. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Angesicht wieder aufgerichtet.
Und als Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl in seinem Haus, wie das Mahl eines Königs zubereitet. Und sein Herz war guter Dinge, und er war über dem Maßen betrunken. Und sie berichtete ihm nichts, weder wenig noch viel, bis der Morgen hell wurde. Und es geschah, am Morgen, als der Rausch von Nabal gewichen war, berichtete ihm seine Frau alles. Da erstarb sein Herz in seiner Brust, und er wurde wie ein Stein. Und es geschah nach ungefähr 10 Tagen, da Da schlug der Herr den Nabal, so dass er starb. Und als David hörte, dass Nabal gestorben sei, sagte er:
Gepriesen sei der Herr, der mein Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht von einer bösen Tat abgehalten hat. Die böse Tat Nabals hat der Herr auf seinen eigenen Kopf zurückfallen lassen.
Und David sandte hin und warb um Abigail, um sie sich zur Frau zu nehmen. Und die Knechte Davids kamen zu Abigail nach Karmel und redeten mit ihr:
David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen.
Da stand sie auf, beugte sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte:
Siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihnen die Füße zu waschen.
Und Abigail machte sich eilends auf, setzte sich auf einen Esel und ihre 5 Mägde folgten ihr. Und sie zog den Boden Davids nach und wurde seine Frau.
Ja, vielen Dank. Genau. In dieser Auseinandersetzung zwischen David, Nabal und Abigail finden wir 4 biblische Grundsätze zur Konfliktlösung, die im Buch auch Sei ein Friedensstifter von Ken Sander beschrieben wird. Wir können sie auch als die 4 Gs bezeichnen. Das erste G: Gib Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre. Wenn wir in einem Konflikt stehen oder davon betroffen sind, müsste unsere erste Frage sein: Wie kann ich Gott in dieser Situation gefallen und ehren? Wie kann ich Gott in dieser Situation gefallen und ehren? Daran werden wir im 1. Korinther 10, Vers 31 erinnert. Genau, habt ihr ein Mikro? Ja, super.
Darauf will ich antworten: Was immer ihr auch tut, was ihr auch esst oder trinkt, soll zur Ehre Gottes geschehen.
Genau. Alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Oder in einer anderen Übersetzung: Tut alles zur Ehre Gottes. Als Abigail von der Reaktion ihres Mannes erfährt, weiß sie anscheinend sofort, was sie machen muss, um die Situation zu entschärfen. Und sie handelt. Wie wir es in den Versen 18 und 19 lesen, vertraut Abigail auf Gott und sie tut Gutes. Erstens sammelt sie Nahrungsmittel für David und seine Männer. Zweitens schickt sie ihre Knechte vor ihr her, um die Wut Davids zu mildern. Und drittens sagt sie ihrem Mann nichts davon, weil sie weiß, dass es ihn nur mehr aufbringen würde und nicht zur Lösung des Konflikts beitragen würde. Auf Gott zu vertrauen bedeutet nicht zu glauben, dass er alles tun wird, was ich will, sondern vielmehr, dass er alles tun wird, was gut ist, weil er alles weiß. Abigail erkennt, dass dieser Streit in 2 Richtungen enden kann. Entweder in einem Blutbad für ihren Mann, ihre Knechte und das ganze Haus. Und selbst für David wäre es als gesalbter König am Ende nicht zum Vorteil. Oder in einer friedlichen Lösung, indem sie David auf eine freundliche, demütige und großzügige Art entgegenkommt. Abigail wendet das an, was viel später der Apostel Paulus an die Römer schreiben würde, im Kapitel 12, Vers 18. Das hören wir.
Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden.
Genau, lebt mit allen Menschen in Frieden. Lebt in Frieden mit Gott, mit anderen und mit euch selbst. Das ist der innere Friede. Außerdem sieht sie die Chancen, die dieser Konflikt bietet. An erster Stelle für David als zukünftigen König, dann für sie selber, dass es gut ist und wichtig ist, ein gutes Verhältnis zum gesalbten König Israels beizubehalten. Darüber hinaus schützt sie dadurch ihren Mann Nabal vor der Rache Davids. Konflikte bieten Chancen. die Gelegenheit, Gott zu ehren, anderen zu dienen und Christus ähnlicher zu werden. Ob in der Schule oder auf Arbeit, jeder von uns wird mit Konflikten konfrontiert. Mit Mitschülern, Lehrern, Kollegen, Chefs und so weiter. Wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst, erinnere dich an folgende Frage. Wie kann ich Gott in dieser Situation gefallen und ehren? Vertraue auf Gott und tue Gutes. Lebe in Frieden, soweit es an dir liegt. Und schaue auf die Chancen, die dir dieser Konflikt bietet. Das zweite, greif zuerst zum Balken in deinem Auge. Und hier ist die Frage, wie kann ich zeigen, dass Jesus in mir wirkt und die Verantwortung für das übernehmen, was ich zu diesem Streit beigetragen habe? In den allermeisten Streitfällen ist es so, dass beide Parteien sich die Schuld teilen, weshalb der Konflikt entstanden ist. Und statt meinen Gegner pausenlos zu beschuldigen und Vorwürfe zu machen, sollte ich lieber zuerst an mir arbeiten. Daran erinnert uns der Herr Jesus ganz klar in Matthäus 7, Vers 5.
Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können.
Abigail war eigentlich gar nicht direkt im Konflikt einbezogen. Und dennoch macht sie sich eins mit ihrem grausamen Mann, indem sie seine Schuld auf sich nimmt. Wir lesen in Vers 24, sie fiel ihm zu Füßen und sagte, auf mich allein, Herr, mein Herr, falle die Schuld. In vielen Fällen ist es nötig, sich diese Frage zu stellen. Der nächste. Ist es wirklich wert, das auszufechten? Das ist eine Frage, die ich mich immer wieder fragen muss. Ist es wirklich wert? Macht das wirklich Sinn, das auszufechten? Abigail hat es schnell erkannt. Dieser Streit hätte nur schlimme Folgen für sie, ihren Mann und das ganze Haus gehabt. Es war überhaupt nicht die Mühe wert, nur aus eigensüchtigen Motiven diesen Streit auszufechten und stur zu bleiben. Salomo, der Sohn Davids, formulierte diese weise Entscheidung folgendermaßen im Sprüche 19, Vers 11.
Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Es ehrt ihn, wenn er über seine Fehler hinwegsehen kann.
Genau, es ehrt ihn, wenn er über seine Fehler hinwegsehen kann. Es ist eine Ehre für ihn. Ken Sande schreibt in seinem Buch so, bei vielen Konflikten sind zur Lösung viel Zeit und Mühe nötig. Doch weit mehr Streitfälle können einfach dadurch beigelegt werden, dass man über geringfügige Fehler hinwegsieht oder zugunsten des Reiches Gottes auf sein Recht verzichtet. Wie begann eigentlich dieser Streit? Wie alle anderen. Es fing im Herzen an. Die Bibel berichtet uns von Nabal, dass er ein roher, boshafter und sehr reicher Mann war. Seine Antwort an die Bitte Davids finden wir im Vers 10. Wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es viele Knechte, die alle ihren Herren davonlaufen, ein jeder seinem Herrn. Nabal ist geizig, egoistisch und überheblich. Obwohl er sicherlich Bescheid weiß, dass David gesalbt wurde, um der zukünftige König Israels zu sein, lacht er David aus. Streitigkeiten beginnen im Herzen. Da, wo böse Gedanken hervorkommen, wie Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerungen, so sagt uns der Herr Jesus im Matthäus-Evangelium 15. Vers 19. Ja, es gäbe noch viel mehr Bibelstellen zum Thema, die man zitieren könnte. Fakt ist, Wenn wir mit anderen einen ernsthaften Zwist haben, müssen wir immer auch unser eigenes Herz prüfen, ob uns unerfüllte Wünsche beherrschen, die wir zu Götzen gemacht haben. Unerfüllte Begierden im Herzen können mich beherrschen und eine so wichtige Rolle spielen, dass sie Gottes Stelle in meinem Leben übernehmen. Sie werden zu Götzen. Unerfüllte Begierde, Sachen, die ich unbedingt haben will, die können Gottes Stelle in meinem Herzen nehmen. Aus dieser Situation gibt es nur einen Ausweg: seine Sünden zu bekennen. Abigail sagt zu David: Auf mich allein, mein Herr, falle die Schuld. Und dann bekennt sie, wie ihr Mann ist. Boshaft, wie sein Name, so ist er. Nabal ist sein Name und Torheit ist bei ihm. Das Sündenbekenntnis bringt Freiheit. Das Sündenbekenntnis bringt Freiheit. Davon lesen wir auch im Sprüche 28, Vers 13.
Wer seine Versprechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden.
Ja, wer sie bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Vielen Dank. In einer Ehe gibt es immer wieder Streite. Und wir werden sie nie ganz vermeiden können. Viel wichtiger ist, wie wir damit umgehen. Am Ende, egal worum es geht, solltest du immer an folgende Fragen denken. Wie kann ich zeigen, dass Jesus in mir wirkt und die Verantwortung für das übernehmen, was ich zu diesem Streit beigetragen habe? Und die zweite Frage, ist es wirklich wert, es auszufechten? Denk daran, Streit beginnt im Herzen, aber das Sündenbekenntnis bringt Freiheit. Wir kommen zum dritten G. Das dritte G: Gebrauche Sanftmut zur Zurechtbringung. Nachdem ich überlegt habe, wie ich Gott in dieser Situation ehren kann und den Balken aus meinem eigenen Auge rausgenommen habe, ist es Zeit, den dritten Schritt zu gehen. Es geht darum, meinen Nächsten mit Sanftmut zurechtzubringen. Hier kann folgende Frage helfen: Wie kann ich einem anderen in Liebe dienen und ihm helfen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wodurch er zu diesem Streit beigetragen hat? Der Apostel Paulus schreibt den Galatern im Kapitel 6, Vers 1:
Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage das andere.
Genau, bis dahin. Ja, ja, danke schön. Genau, bringt ihr einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Wie handelt Abigail mit David? Sie sagt ihm im Vers 26: Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und alle, die meinem Herr übel wollen, wie Nabal werden. Abigail geht sehr vorsichtig und mit viel Sanftmut mit David um. Sie gibt zuerst dem Herrn die Ehre und sagt ihm dann klar, dass er, also dass David, in Blutschuld geraten wäre, wenn er seine Absichten umgesetzt hätte. Aber die Rache gehört dem Herrn. Wie oft versuchen wir, wie David, uns selber Gerechtigkeit zu verschaffen, uns selber zu rächen, statt dies in den Händen Gottes zu lassen. Jakobus 4, Vers 12 erinnert uns daran. Genau, der nächste Bibelvers.
Gott allein ist beides, Gesetzgeber und Richter. Nur er kann verurteilen oder von Schuld freisprechen. Woher nimmst du dir das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen?
Wenn die Wahrheit in Liebe geredet wird, dann ist sehr viel gewonnen. Erbaue deinen Nächsten, statt ihn zu richten und zu kritisieren. Höre aufmerksam zu, was er zu sagen hat. Und lass Gott dir helfen, ihm die Wahrheit in Liebe zu sagen. Paulus sagt es im Epheser 4, Vers 15.
Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus.
Genau, danke schön. Nehmen wir mal das Leben in der Gemeinde an. Da, wo Menschen zusammenkommen, gibt es immer Meinungsverschiedenheiten und Reibungen. Charakterunterschiede sorgen für Konflikte. Wie wollen wir als Gemeinde damit umgehen? Wie will ich als Glied der Gemeinde Gottes damit umgehen, wenn ich meinen Nächsten zurechtweisen muss? Wie kann ich einem anderen in Liebe dienen und ihm helfen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wodurch er zu diesem Streit beigetragen hat? Und die zweite Frage, die wir auch gehört haben, wie kann ich ihm die Wahrheit in Liebe sagen? Matthäus 5, Vers 24 führt uns zum letzten notwendigen Schritt einer Konfliktlösung. Da steht: Geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Geh hin und versöhne dich. Das vierte G. Wie kann ich zeigen, was Gottes Vergebung ausmacht? Und wie kann ich zu einer akzeptablen Lösung dieses Konflikts beitragen? Hier eine erste Sache. Zuerst werde ich von Gott aufgefordert, zu vergeben. Zu vergeben, wie Gott mir vergeben hat. Wir haben es schon gelesen, vor kurzer Zeit, im Gemeindebrief. Das ist der Vers aus Kolosser 3, Vers 13, was wir jetzt nochmal kurz hören.
Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat. So auch ihr.
Abigail tut dies vom ganzen Herzen und sagt zu David im Vers 28, vergib doch deine Magd die Anmaßung. Sie zeigt es in ihrer Haltung, mit ihren Worten und mit ihren Taten, indem sie ihm das Segensgeschenk bringt. Vergebung ist nicht nur eine Entschuldigung, sondern fordert eine Haltungsänderung. Durch meine Gedanken über meinen Nächsten, durch meine Worte und Taten kann ich zeigen, dass ich vergeben habe und kann dadurch die Beziehung zu Menschen wiederherstellen. Durch Gottes Gnade kann ich so vergeben, wie der Herr mir vergeben hat. Der Herr Jesus hat den Preis meiner ganzen Schuld auf sich genommen, als er am Kreuz starb für mich. Dies tat er, um mir das ewige Leben mit ihm und dem himmlischen Vater zu ermöglichen. Nur wer Jesus Christus in seinem Herzen annimmt, dem wird vergeben und das ewige Leben gegeben. Wie sieht es mit dir aus? Liebe Geschwister, eine Kultur der Vergebungsbereitschaft, wie auch bei den anderen Werten, die wir bis jetzt gesehen haben und noch sehen werden, wenn wir nur erreichen, wenn sie zuallererst persönlich und in der Familie gelebt wird. Die Familienkultur hat einen großen Einfluss auf die Gemeindekultur. Und wiederum kann die Art, wie wir einander in der Gemeinde begegnen, die Familie beeinflussen. Dabei spielt auch die Herkunft eine entscheidende Rolle. Wie wurde bei dir im Elternhaus mit dem Thema Vergebung umgegangen? Wird in deinem Umfeld eher eine Kultur der Rechthaberei gelebt oder im Gegenteil der Demut und der Vergebungsbereitschaft? Lasst uns den Herrn um Hilfe bitten, dass er uns immer mehr zu seinem Bild verändert. Als nächstes beachtet Abigail die Interessen Davids. Ich lese nochmal die Verse 30 und 31. Und es wird geschehen, wenn der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten Israel bestellt, so wird dir, meinem Herrn, das kein Anstoß und kein Vorwurf des Herzens sein, dass du ohne Ursache Blut vergossen habest und dass mein Herr sich mit eigener Hand geholfen habe. Es geht hier darum, den anderen zu verstehen, so wie seine Interessen in dieser Situation, um dann anschließend gemeinsam zu kooperieren und nach für beiden Parteien zufriedenstellenden Lösungen zu suchen. Als David die Worte Abigails hört, werden seine Augen geöffnet. Nun ist er bereit, seine Racheabsichten beiseite zu lassen und das Richtige zu tun. Abigail hat die Bosheit Nabals durch Gutes überwunden und dadurch David zum Umdenken gebracht, ein Blutbad vermieden. Wir finden in den Versen 32 bis 35 seine dankbare Reaktion. Wenn wir an eine Familie denken, wie oft wird hier gestritten? Und wie oft ist wieder Vergebung nötig? Leider fällt dies manchen von uns besonders schwer. Aus Angst, das Gesicht zu verlieren, ein Stück Stolz und Ehrgeiz abgeben zu müssen. Wenn es dir schwer fällt, die Vergebung auszusprechen, dann kannst du dir auch kleine Entschuldigungskarten zum Beispiel basteln und sie deinem Nächsten hinlegen. Das ist auch ein Anfang. Denke daran, dass es im Interesse aller Beteiligten ist, ein Familienleben im Frieden zu haben und sucht gemeinsam nach Lösungen. Ich möchte zum Schluss kommen. Das Thema der Friedfertigkeit und der Vergebungsbereitschaft setzt Konflikte voraus. Und wo es Konflikte gibt, gibt es auch meistens innere und seelische Verletzungen, die nur ein Vergebungsprozess lösen kann. Deshalb ist Vergebung ein so wichtiger Schritt zum Frieden und zur Wiederherstellung der Beziehung. Im Unterschied zum nichtchristlichen Bereich haben Kinder Gottes Jesus Christus zum Vorbild. Sie haben das Gebet und das Wort Gottes, die Bibel, als Maßstab für Gut und Böse. Und darin finden sie Richtlinien zu ihrem Verhalten. Ein ungelöster Konflikt beschädigt meine eigene Beziehung zu Gott. Und aus diesem Grund sollte ich alles daran setzen, dies zu lösen, indem ich Gott die Ehre gebe, zuerst den Balken in meinem Augen greife, Sanftmut zur Zurechtbringung gebrauche und viertens hingehe und mich versöhne. Als Abschluss noch ein Zitat von Ken Sande. Es kann schwer sein, diese Grundsätze anzuwenden. Aber es ist immer die Mühe wert. Gott wirkt nämlich gern in uns und durch uns, wenn wir ihm als Friedensstifter dienen. Es kann schwer sein, diese Grundsätze anzuwenden, aber es ist immer die Mühe wert. Gott wirkt nämlich gern in uns und durch uns, wenn wir ihm als Friedensstifter dienen. Amen.